und ob ich hier schon einmal darüber gesprochen habe, und zwar über Nehemia Kapitel 3. Nicht. Wir wollen den Nehemia aufschlagen. Und da geht es um die Tore Jerusalems, die wir im Einzelnen in der Bedeutung sehen wollen. Ich kann nicht genau sagen, ob ich auf die Minute genau aufhören kann. Das ist nicht so schlimm, weil das eine Sache ist, die kann ich nicht ohne weiteres verkürzen. Wir schlagen in Nehemia 3, Vers 1 und 2 auf. Die beiden Verse lese ich hier jetzt. Und da heißt es, und Eliasib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten die Flügel ein, und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hanael. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho, und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Soweit Gottes Wort. Es ist interessant, wenn wir die neun Tore Jerusalems besehen, dann ist ein Tor, das fällt gänzlich aus der Rolle. Und das ist das Schaftor. Dieses Schaftor war nur 80 bis 85 Zentimeter hoch und war nur 40 Zentimeter breit. Die übrigen Tore sind alle groß. Eines ist sogar sehr groß, das ist das Osttor. Da sind die Reiter gleich so durchgegangen, so durchgeritten. Und dieses hat alles eine Bedeutung, denn an der Stelle haben die Priester das Schaftor und die Mauern dort im Bereich des Schaftores aufgebaut. Dieses Schaftor war nördlich vom Tempel. Da trieb man die Schafe von außerhalb herein in den Tempel. Die gingen gern herein, weil dort gleich ein Teich war. Da haben sie nochmal getrunken. Und deshalb ist es das einzige Tor von den neun Toren Jerusalems, welches geheiligt war. Über die anderen Tore redet die Schrift nicht, dass sie geheiligt worden seien. Denn es waren ja die Opfertiere für den Altar im Tempel. Und darum die Heiligung. Wir schlagen zu diesem Ganzen hier noch etwas auf, und zwar Johannes 5, Vers 2. Das soll uns eigentlich den Hintergrund bedeuten. Johannes 5. Vers 2. Da heißt es, es ist aber in Jerusalem, nahe bei dem Schaftor, ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda zubenannt ist, welcher 5 Säulen hatte. Soweit. Dieses Schaftor hat natürlich eine sinnfällige Bedeutung auch für uns. Denn wenn wir ins Heiligtum gelangen wollen von außerhalb und durch dieses kleine Schaftor als Pilger gehen, so wollen wir dieses Schaftor als unsere Bekehrung ansehen. So viel Ballast, wie wir haben mögen, um zum Heiligtum zu gelangen, an dieser Stelle des Schaftores können wir nur das mitnehmen, was uns gerade am Körper anliegt. Und alles andere müssen wir draußen lassen. Der große Rucksack mit den Dingen, mit denen sich unsere Herzen verbinden, bleiben draußen, wenn wir uns hin zu Christus bekehren. Diese Bekehrung hat ja einen ganz anderen Sinn, wie wir ihn mögen in unserer verständlichen Art erkennen. Es ist ja ein Übergeben des eigenen Lebens an dem Herrn und Gott. In dem Augenblick gehören wir uns nicht mehr, sondern dem, der uns dann erkauft hat, durch das herrliche Opferblut, welches am Kreuz von Golgatha geflossen ist. Wir können nur zu ihm kommen, was der Herr auch tut, indem er uns annimmt, wenn wir aufrichtigen Herzens diesen Schritt begehen, wo wir alles das hinter uns lassen, was nicht zum neuen Leben Lebensanfang hat. Alles das, was uns noch mit der Welt verbindet, will der Herr, dass wir es lassen, weil es uns nur ein Hinderungsgrund ist in dem dann folgenden Lebenswandel. Ist der müde Pilger nun durch dieses Schaftor hindurchgezwungen, hineingekommen in dieses Jerusalem, welches ein Bild vom himmlischen Jerusalem sein soll, dann darf er zuerst, und da war ein Teich mit ganz klarem Wasserdurchfluss, und das war Bethesda, so darf er sich dort an diesem klaren, sauberen, kristallenen Wasser laben. So geht's den Schafen im Einzelnen, und wie die Bibel Gottes Wort auch uns mit Schafen vergleicht, denken wir an Johannes Kapitel 10, so laben wir uns an dem Wasser seines Wortes, um dann ins Heiligtum zu gehen. Aber da brauchen wir nicht mehr geschlachtet zu werden. Da hat sich einer für uns stellvertretend hingegeben, Christus unser Herr. Wir freuen uns, dass sein Opfer ein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden war, so dass wir nicht mehr in die Schlachtung von Gehenna, dem, wie Luther sagt, dem feurigen Pfuhl müssen. Er hat diese Strafe auf uns, auf sich genommen, damit das, was auf uns lag, uns nicht mehr treffe. Das ist die Sinnfälligkeit dieses Schaftores. Es war geheiligt. Und jeder, der durch dieses Tor auch geistlich zu Christus kommt, darf wissen, er ist geheiligt durch das Priestertum. Wir kommen zum nächsten, in Vers 3 bis 5. Da lesen wir, und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie belgten es und setzten seine Riegel, seine Klammern, seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte aus Meremoth, der Sohn Urijas, des Sohnes Hakots. Und ihm zur Seite besserte aus Meschulam, der Sohn Berikjas, des Sohnes Meshesabels. Und ihm zur Seite besserte aus Zadok, der Sohn Baanas. Und ihm zur Seite besserten die Tekoita aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter dem Dienst ihres Herrn. Soweit. Das Fischtor, das zweite Tor, mit dem wir zu tun haben. Hier in der Zeit Nehemias wird uns diese Aufzählung gebracht. An erster Stelle stehen die Söhne Senaas. Wir lesen noch einmal von ihnen in Nehemia 7, Vers 38. Es war eigentlich eine verhasste, eine verachtete Klasse. Wir könnten heute sagen, das waren richtige Proleten. Diese Leute bauten dort an dieser Stelle im Anschluss an die Mauer, zu der auch die Priester das Schaftor gebaut hatten. Sie bauten also das Fischtor. Sie waren verhasst in Israel wegen ihrer Untreue. Sie waren nicht treu. Sie waren schnell zu begeistern und schnell auch in einer Sache wieder aufzuhören. Aber der Herr ist, er will Beständigkeit in unserem Leben finden. Interessant wollen wir da hier interessanterweise noch einige wenige Bibelstellen lesen, und zwar Psalm 31. Psalm 31, Vers 18. Da heißt es: Lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches Reden wider den Gerechten. Diese Söhne Senaas waren mit diesem Makel behaftet. Und der Herr will, dass wir uns so heiligen und heiligen lassen, dass wir mit dieser Aussage der Schrift nicht in Konfrontation geraten. Der Herr will, dass unser Ja ein Ja sei und unser Nein ein Nein. Die Heilige Schrift sagt, was darüber ist, ist vom Übel. Eine andere Stelle haben wir noch in Jesaja 3, Vers 5. Da heißt es: Und das Volk wird sich gegenseitig bedrücken. Das kommt aus dem Zustand, wie es ihn bei den Söhnen Senaas der Fall war. Gegenseitige Bedrückung. Der eine den anderen und ein jeder seinen Nächsten. Der Knabe wird frech auftreten gegen den Greis und der Verachtete gegen den Geehrten. Wir sehen, wie Gottes Wort auch die Dinge beim Namen nennt, sowohl das Positive als auch das Negative. Vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Vor ihm ist alles offenbar. Auch wir sind vor ihm offenbar, und er kennt unsere Gedanken, ist eingedenk schon, wenn sich unsere Gedanken bilden. Selbst diese Gebilde denkt und kennt Gott schon in uns. So groß ist Gott aufgrund seiner Allwissenheit, seiner Allgegenwart und auch seiner Allmacht. So groß ist Gott, mit dem wir zu tun haben. Wohl dem, der in der Zeit der Gnade und der Annehmung, die heute ja noch währt, mit ihm versöhnt sind. Denn ich möchte Gott nicht als gestrengen Richter begegnen. Das möchte ich unter keinen Umständen. Wir haben noch eine Stelle, die von dem Fischtor redet, und zwar in Zephania, dem Propheten, ein kleiner Prophet. Zephania. Vers 10, da heißt es: Zephania 1, 10. Und an jenem Tage, spricht Jehova, wird ein Geschrei erschallen vom Fischtor her und ein Geheul von der Unterstadt und lautes Jammern von den Hügeln her. Bei dieser prophetischen Aussage hier in Zephania 1, Vers 10, da haben wir, wie die Verse vorher, zum Beispiel Vers 7 einleitend, mitteilt mit dem furchtbaren Gerichtstag des Tages Jahwes zu tun. Dieser Tag ist der Abschluss der 70. Jahrwoche. Dort wird ein gewaltiges Geheul sein in der 70. Jahrwoche. Dort an dieser Stelle brechen die Feinde ein. Und wir wissen, was alles dann los ist. Die Bibel redet darüber in der Offenbarung. Wir denken hier an den zweiten Reiter der Apokalypse in Offenbarung Kapitel 6, Vers 3 bis 4, wo der rote Reiter mit dem großen Schwert tätig wird, und die Heilige Schrift erklärt dazu, dass einer den anderen schlachten wird. Hier ist dann vorher nach 2. Thessalonicher 2 ist das, was zurückhält, von der Erde weggenommen. Und das ist die Gemeinde und durch den Heiligen Geist. Hier ist kein Zurückhalten mehr. Hier wird, wie es wie geschrieben steht, der Mensch der Sünde offenbar, welcher ist der Antichrist, der Sohn des Verderbens. Was sich hier zutragen wird, reißt die Bibel nur in einem begrenzten Umfang an. Aber wir möchten das nicht leichtfertig hinnehmen. Denken wir daran, dass hier diese 5 Milliarden Menschen ausgerottet werden. Es bleibt nur ein Überrest von 144.000 auf dieser Erde bestehen. Es ist also ein gewaltiges Vernichtungsgericht, welches nur mit der Wasserflut zur Zeit Noahs in den Vergleich gebracht werden kann. Das ist das Fischtor. Wir kommen zum 3. Vers 6 bis 7. Da heißt es, und das Tor der alten Mauer besserten aus Jojada, der Sohn Pesiachs, und Meschulam, der Sohn Besotchas. Sie bellten es und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserten Meltaja, der Gibeoniter, und Jadon, der Meriotiter, Männer von Gibeon und von Mitzbah, gegen den Gerichtsstuhl des Landpflegers diesseits des Stromes hin. Das Tor der alten Mauer, Pesach, arbeiten als Erste dort und als Verantwortliche. Pesach heißt auf Deutsch übersetzt genau wie eine alte Mauer, und zwar hinkend, schwankend, lahm und gelähmt. Diese 4 Bedeutungen liegen auf dem Namen Pesach. Dieses Pesach im Hebräischen. Nach Vers 7 besserten aus Gibeoniter, die uns bekannt sind von Josua 9, die durch einen Trick, den Josua überlistet hatten, und Josua macht sie dann, nachdem es offenbar geworden war, wer diese Leute sind, sie zu Holzfällern und Wasserschöpfern, so steht es geschrieben, Wasserträger. Denn auch das waren hinkende Leute, und dennoch bauten sie an diese Mauer Jerusalems nach der Zerstörung, also in der nachexilischen Zeit, der Zeit Nehemias, wieder auf. Wir sehen, dass Gott jeden Einzelnen zum Bau seines Reiches gebraucht. So ist es auch heute. Mit den Gaben, mit der Kraft, die Gott uns gegeben hat, vermögen wir an seinem Reiche mitzuarbeiten, mitzubauen. Denn alle, die in seiner Arbeit stehen, sind Bauende. Es waren Leute, wie wir sagen können, wie alte Leute. Hier heißt es, besserten aus. Das ist der Beweis, dass von der alten Stadtmauer noch Teile standen. Die Chaldeer haben also nicht alle Stadtmauern umgeworfen. Das war ihnen wohl zu viel Zeit, denn die waren ja auch ganz dick. Die waren teilweise sehr stark, und diese Mühe wollten sie sich nicht machen, haben nur immer wieder Teile davon umgerissen. Und wir sehen, dass auch diese alte Mauer wieder für das Neue nötig war und gebraucht wurde. In Hebräer 11, Vers 2, da haben wir das Zeugnis der Alten. Das Zeugnis der Alten. Hebräer 11, Vers 2, da heißt es, Denn in diesem, das war Glaube, haben die Alten Zeugnis verlangt. Da sind in diesem Kapitel 11 von Hebräer, haben wir ja die Aufzählung, was Gott durch Glauben durch die vielen Jahrhunderte in Israel hat geschehen lassen. Und das war das Zeugnis der Alten, was uns zum Vorbild geschrieben ist. Wir kommen zum vierten Tor. Das ist das Taltor, Vers 13. Da heißt, das Taltor besserten aus Hanun und die Bewohner von Sanoach. Sie bauten es und setzten seine Riegel, seine Klammern, seine Flügel, seine Klammern, seine Riegel ein und bauten 1000 Ellen, sind etwa 500 Meter an der Mauer, bis zum Misttor hin. Das Taltor. Das Taltor liegt an der Westseite von Jerusalem, und zwar sehr südlich, ganz weit südlich. Und von diesem Taltor führte ein Weg in einem Bogen, weil das sehr weit runter ging, bis in das Tal Hinnom. Es brachte den Zugang zum Tal Hinnom. Sanoach, diese Sippe, die dort baute, etwa 500 Meter, diese Stadtmauer, heißt Sanoach aus dem Hebräischen Gestank, Ekel und Verwerfung. Zum Beispiel in 2. Chroniker 28, Vers 3, brachte der König Ahas dem Moloch unten im Tal Hinnom und verbrannte dort seine Söhne zu Ehren des Moloch. Das Tal ist, Hinnom ist ein Ausdruck von Tiefe. Wir könnten es vergleichen im Hebräischen mit Tehum. Das ist der Ausdruck von Tiefe. Es ist eine furchtbare Sache, dieses Tal Hinnom. Dort, wir kommen dann zum nächsten Tor, da sehen wir dann die Vorgänge. Dort unten wurde, da gab es noch keine Müllentsorgung, dass da Stadtautos kommen, sondern da wurden alle Unratsmengen und alle Abfälle und was auch verbrannt werden sollte, das brachte man runter ins Tal Hinnom, sodass das ganze Jahr über, Tag und Nacht, das Feuer dort unten immer weiter brannte. Darum ist auch dieses Tal Hinnom zu einem Ausdruck im Hebräischen Gehinnom geworden, was vergleichsweise genannt wird mit Gehenna, weil es Tag und Nacht dort unten brannte. Das war der südlichste Zipfel von Jerusalem. Das Taltor, eine böse Erinnerung des Götzendienstes mit dem Moloch. Dieser Moloch war ein aus Metall gegossenes Gebilde, über Menschen groß, mit diesen gebogenen Armen, und saß auf einem Sockel. Man heizte das von hinten ein, bis es glühend wurde, dann band man Kinder drauf, um sie dem Moloch zu opfern. Das war auch einer der Gründe, weshalb dann Gott die Chaldäer über Jerusalem kommen ließ, um den ganzen Götzendienst ein Ende zu bereiten. Wir kommen zum nächsten Tor, es war schon angeklungen, das ist am südlichsten Punkt, das Misttor. Wir lesen in Vers 14. Und das Misttor besserte aus Schalkija, der Sohn Rekabs, der Oberste des Bezirks von Bet-Keren. Er baute es und setzte seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Also im südlichsten Teil war das Misttor. An diesem Tor warf man alle Abfälle, denn dort an diesem Punkt, das war das Oberste, wo dann das Gelände brach und steil runterging. Da warf man alles runter, bis wieder die nächste Partie runterrutschte. Und das rutschte runter in das Tal Hinnom. Und deshalb nannte man es das Misttor, weil man alle Unräte und was man selbst bei Tierschlachtungen nicht gebrauchte, alles warf man dort herunter. Von diesem Tor, wir könnten sagen, das war die städtische Müllentsorgung. Da war natürlich auch übler Geruch da. Es führte ganz steil nach unten in das Tal Hinnom. Tag und Nacht brannte darum da unten von den Abfällen einer ganzen Stadt das Feuer. Es war ein unreiner Ort für jene Israeliten. Nicht jeden ließ man so hin. Es galt als unreines Tor. Das Tor, das Misttor. Aber der Name Malkija garantierte in Israel von hohem Ansehen. Der dort, der verantwortlich Bauende war, stand im hohen Ansehen. Es ist interessant, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Wohl wollte niemand diesen ekligen Punkt wieder aufbauen. Aber da war ein edler Mann, der war bereit dazu. Er war bereit, diese schlechteste Stelle als Arbeit zu übernehmen. Das nächste ist dann das sechste Tor, das Quelltor. Das ist das erste Tor von den vier Toren, die nach Osten zeigen. Das Quelltor im südlichen Bereich, nicht sehr weit vom Misttor, aber an der Ostseite nun. Das weist auf das Wort von Psalm 87, Vers 7 hin, wo es heißt, alle meine Quellen sind in dir. Dort war wieder Reinheit, da war ein begehrter Ort, denn dort wohnten auch der König Davids. Und in der Erweiterung dieser Bibelstelle von Psalm 87, 7, alle meine Quellen sind in dir, weist die Stelle auf Offenbarung 21, 6, wo es heißt, ich will den Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Der Arbeit dort an diesem Quelltor, wie wir gelesen haben, stand der Oberste von Mizpah vor. Er trug und hatte die Verantwortung des Aufbaues an dieser Stelle. Wir sehen, wie unterschiedlich diese Tore doch an Bedeutung auch für uns sind, dass wir uns einen Blick schaffen. Das nächste, und zwar das siebente, lesen wir in Vers 26. Da heißt es in Vers 26, es ist das Wassertor. Und die Netinim wohnten auf dem Ofel bis gegenüber dem Wassertore nach Osten, also ist auch ein Osttor, und dem vorspringenden Turme. Es wurde von den Netinim aufgebaut und errichtet. Welche Leute zu dem niedrigsten Stand im Priesterdienst und der Tempeldiener waren. Das war der untere Stand der Priester. Sie mussten für die Ordnung in und um den Tempel verantwortlich sein. Die bauten dort auf, und zwar das Wassertor. Wir werden hier an das Wort in Johannes 7, Vers 38 erinnert, wo es heißt, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme fließen. Dort war eine Quelle und unmittelbar neben dem Tor befand sich die Quelle und floss herein in das Innenseitige von Jerusalem. In Offenbarung 22, Vers 17, heißt es, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also das Quelltor und das Wassertor sind die ersten beiden Osttore. Wir kommen zum dritten Osttor, und zwar das Rosttor, Vers 28. Da heißt's, oberhalb des Rosttores besserten die Priester aus, ein jeder seinem Hause gegenüber. Das Rosttor war schon angeklungen, besserten wieder die Priester aus. Aber wir wissen, dass das Pferd, das Ross, in Israel kein reines Tier war, denn es hat keine gespaltenen Hufe. Und deshalb durfte auch das Tor nicht geheiligt werden, weil es ein Durchgang insbesondere, ganz hoch war das Tor, das höchste von allen, das Rosttor. Und die Reiter, die sausten gleich so durch. Und mit diesem Rosttor haben wir hier in Vers 28 zu tun. An dieser Stelle bauten die Priester. Ross und Reiter glitten ungehindert durch dieses Tor hindurch. Auch wurde es nicht geheiligt, obwohl es Priester waren. Wir sehen hier die Zweckbestimmung. Das Schaftor, so klein wie es war und so klein wie die Schafe sind, sie sind geheiligt, die dort durchgehen. Damals, hier bei Jerusalem, die Opferschafe, und wir sind durch das Opfer des Christus geheiligt. Dieses Rosttor hat eine Verheißung. Diese Verheißung ist hochinteressant. Es ist das einzige Tor, das eine Verheißung hat, durch die Gerichtszeit hindurch. Und zwar und bis ins tausendjährige Reich hindurch. Wir lesen davon in Jeremia 31. Jeremia 31, und da ist es der Vers 40, was nicht alles in der Bibel geschrieben steht, ich weiß es. Da heißt es, und das ganze Tal der Leichen, daneben führt von Hinnom hoch ein Tal, und zwar das ganze Tal der Leichen, das ist also 70. Jahrhundert, und der Asche und alles Gefilde bis zum Bach Kidron. Das war das Tal Kidron, was dort hochzieht. Bis zur Ecke des Rosttores gegen Osten wird Jehova heilig sein. Es soll nicht ausgerottet und nicht zerstört werden in Ewigkeit. Nur dieses Stück wird in Jerusalem in der 70. Jahrwoche noch übrig bleiben. Das Stück vom Rostrohr bis herauf zur Ecke. Das ist der nördlichste Punkt, die Ecke. Es ist schon interessant, wie Gott hier die Weisungen darüber gibt. In Sprüche 17, da ist es der Vers 19, der uns noch interessiert. Da heißt es, wer Zank liebt, liebt Übertretung. Wer seine Tür hoch macht, sucht ein Schloss. Wir werden heute nicht gefragt, wie hoch wir die Türen im Wohnungsbau machen. Da sind Vorschriften darüber da, sind Normen da, die werden eingehalten. Damals war es aber völlig anders. Wer seine Tür hoch macht, der sucht Einschutz. Das war Selbsterhebung. Man wollte das nicht. Die großen Tore fand man eigentlich nur bei den ganz reichen Leuten. Die hatten die großen Tore. Deshalb hier auch das Wort in Sprüche 17, Vers 19. Dann kommen wir zu einer Mitteilung, bei der falsch ausgelegt wird. Und zwar lesen wir in Vers 29 B. Da heißt es, und nächst ihm besserte aus Schemaja, der Sohn Schekanjas, der Hüter des Osttores. Es war ja gesagt, dass wir vier Osttore haben. Das ist kein gesondertes Tor, wie manche gedacht haben, sondern es wird nur von den Hütern vom Osttor geredet. Wir wissen aber nicht von welchem. Es wird also nur von dem Hüter, nicht vom Osttor selbst gesprochen. Es ist nicht genau bekannt, welches Tor nach Osten gerichtet nun den Beinamen Osttor hatte, weil vier Tore nach Osten weisen. In der ganzen Heiligen Schrift ist ein Osttor nicht mehr erwähnt. So, wir kommen zum neunten Tor. Und das ist Vers 31. In dem Vers 31 lesen wir, nächst ihm besserte aus Malkija von den Goldschmieden bis an das Haus des Netinim und der Krämer dem Tore Mifkat gegenüber bis an das Ohrgemach der Ecke. Soweit. Das Tor Mifkat, das ist das vierte Osttor in Vers 31. Das befand sich direkt im nördlichen Bereich von Osten her, dem Eingang des Tempels gegenüber. Mifkat heißt Zählung. Welche Bedeutung die hier erwähnte Zählung hat, weiß ich nicht. Es ist nichts darüber berichtet. Aber wir lesen im Neuen Testament davon. Denn dieses Tor Mifkat hat noch einen Beinamen. Und den finden wir in Apostelgeschichte 3, Vers 2. Da wurde der Lahme täglich an diese Pforte zum Tempel hin abgelegt. Man nannte sie diese Pforte, die Schöne. Dort wurde dieser Gelähmte täglich hingetragen, der dort durch die beiden Apostel gesund gemacht wurde. Das ist die Pforte der Schönen. Dort gingen die allermeisten Leute aus und ein, die nach Jerusalem kamen, um zum Tempel zu gelangen. Wir wissen auch nicht, warum sie die Pforte die Schöne nannten. Für diesen Gelähmten mag es vielleicht schönes Geld gebracht haben, das ist möglich, weil dort ein riesiger Leutedurchgang war. Aber es hat auch eine geistliche Bedeutung, weil man von außerhalb zum Tempel zu dem kommen kann, was wohl auf unserer Erde das Schönste ist, nämlich die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die der Herr jedem Einzelnen anbietet. Er ist der Rufende, er ist der, der geradezu und darauf wartet. Interessant ist, dass die Stadt Jerusalem zuerst durch David erweitert wurde. Er nahm das damalige südlichste Teil, die Hauptstadt der Jebusiter ein, die Stadt Jebus bei David. Die große Erweiterung nach Norden mit dem Bau des Tempels kam dann unter Salomo zustande. Da war auch dann das Schaf dort drin. Und erst später in der Königszeit, bei Asa und so, da ist dann erweitert worden noch ein ganzer Zipfel. Ich glaube, es etwa ein gutes Viertel kam dann noch dazu. Und das hat ein Bewandtnis. Dieses Tor, das wir jetzt noch besehen, ja, das kommen wir gut hin, ist das Königstor. Und zwar ist es ein Tor, das später erst hineingebrochen war, das in der Zeit Nehemias nicht existent war. Es ist erst später hineingebrochen worden und wir lesen von dem Königstor an der ersten alten Mauer, Königstor 1, und später bei der Erweiterung ist dann auch nach außen ein Königstor, sodass wir zwei Königstore besitzen, die zeitlich voneinander getrennt durchgebrochen wurden. In 1. Chroniker 9, Vers 8. Da wird vom Königstor, das hat jetzt mit Nehemia nichts zu tun, mitgeteilt. Ich habe hier das ein bisschen aufgemalt und da kann man das sehen. Ich reiche es nachher noch kurz herum, dass wir da mal drauf gucken. Da ist unten Süden, oben Norden, rechts ist Osten und links ist Westen. Das ist ein kurzer Einblick mit den Bedeutungen der neun Tore Jerusalems. Diese Zahl 9 hat nichts mit dem himmlischen Jerusalem zu tun, wo es 12 Tore sein werden, wovon Gottes Wort ja uns in der Offenbarung Mitteilung gibt. Aber hier haben wir die wunderbaren Bedeutungen dieser wiederaufgebauten Mauern Jerusalems mit den 9 Toren. Das wäre der Überblick über das, was heute unser Thema sein sollte. Amen.